Radio 1. Hörbar Rust.
Wie schön, dass Sie eingeschaltet haben. Wir werden viel Spaß haben in den nächsten zwei Stunden. Ich habe Ihnen The mitgebracht mit This is the Day. Das Akkordeon, das Schifferklavier, in diesem Song liebe ich es. This is the Day. Und this is mein Gast heute.
Hörbar Rust. Heute mit
Danielle de Picciotto, 50, Malerin, Musikerin, Filmemacherin, Autorin und Weltreisende. Die Amerikanerin studiert in New York, kommt Mitte der 80er nach Deutschland und beschließt, im wilden Berlin zu bleiben. Mit ihrem Partner Dr. Motte erfindet sie die Love Parade, arbeitet in allen angesagten Clubs, malt, singt, schreibt, kuratiert Ausstellungen und lernt schließlich ihren heutigen Mann Alexander Hacke, Bassist der einstürzenden Neubauten, kennen. 2010 beschließt das Künstlerpaar, den Reset-Knopf des Lebens zu drücken. Es verkauft Hab und Gut und zieht fortan um die Welt, um den perfekten Platz zu finden. Dabei entsteht ein unvergleichliches Buch, We Are Gypsies Now. Gerade ist Danielle de Picciotto in Berlin für uns die Gelegenheit, uns die Geschichten aus ihrem Leben erzählen zu lassen. Wir freuen uns sehr. Herzlich willkommen, Danielle de Picciotto, an der Hörbar Rust auf Radio 1.
Herzlich willkommen nochmal hier im Studio.
Hallo.
Das ist gar nicht so einfach, diese Sendung hier zu navigieren, glaube ich, weil man dich auch gut in drei Gäste aufsplitten könnte. Denn einmal sitze ich jemandem gegenüber, der mitverantwortlich ist für das Berlin, das in den 80ern so wild, so kreativ, so untypisch war, mit dieser melancholischen und kritischen und provokativen Kunstszene auch. Dann sitzt hier jemand, der, den man als Multitalent durch alle möglichen Disziplinen jagen kann. Du hast so viel gemacht, also allein was bei Wikipedia steht, als einzelne Stationen und Projekte, Ausstellungen, DVDs, Filme, das ist so viel. Und das Thema wird, glaube ich, ganz viele Leute interessieren, tatsächlich sein Leben, diesen Reset-Knopf zu drücken und echt nochmal neu zu starten, so das denn geht, und sich von fast allem zu lösen und durch die Welt zu reisen und den perfekten Platz zu suchen. Also ich hoffe, dass wir das gemeinsam hinkriegen, von allem ein bisschen und genug zu erwähnen. Fangen wir doch erstmal an mit deinem Leben, als es anfing. Im Februar 1965, du bist gebürtige Amerikanerin. Wo kamst du zur Welt?
In Tacoma. Aber mein Vater war damals in der Armee, Zahnchirurg, und deswegen war ich nur 3 Monate da. Dann sind wir gleich weitergezogen nach Denver.
Jetzt weiß ich auch, warum dein Soloalbum jetzt so heißt.
Genau.
Du hast es danach benannt, nach dem Ursprung deines Lebens.
Genau, weil das für mich ein mystischer Ort blieb bis letztes Jahr. Letztes Jahr war ich zum ersten Mal wieder da, weil ich dachte, wenn ich schon Nomadin bin, dann muss ich auch zumindest wissen, wo ich geboren bin und wie es aussieht.
Also wie sieht es denn aus in Tacoma?
Das ist ein kleines Städtchen, was ziemlich arm ist. Also die Wirtschaft ist da ganz schlecht, bis zur Hälfte quasi leer, glaube ich, viele Arbeitslose. Aber es ist eben in Seattle und, in Washington. Und da ist irgendwie so was ganz Klares. Ich kam mir so ein bisschen vor wie in einem Jim Jarmusch-Film. Also wir sind den ganzen Tag in Bussen rumgefahren, die leer waren und wahnsinnig langsam waren. Und alles lief so ganz langsam an mir vorbei. Das war ziemlich toll.
Aber das klingt eigentlich wie das Gegenteil von klar. Das klingt alles ein bisschen bekifft.
Bekifft nicht.
Ja, dieses langsame, leere, unwirkliche, so stelle ich mir das jetzt vor.
Ja.
Was ist denn klar daran?
Das Licht. Und die Luft, das ist irgendwie, also man hat das Gefühl, das Ganze ist in irgendwie so 50er-Jahren Farben getüncht. Mhm. Also wie so eine 50er-Jahre-Postkarte sieht es aus. Und die Häuser auch. Also man hat das Gefühl, man ist in einer anderen Zeit, auch in einer anderen Zeitgeschwindigkeit. Und ich weiß auch nicht, also es war wirklich sehr surreal.
Ja. Wie oft bist du umgezogen als Kind?
Ich glaube, als ich 12 war, 13 Mal. Also ich bin eigentlich beinahe jedes Jahr, wenn nicht öfter, innerhalb auch einen bestimmten Ort umgezogen. Also ich bin eigentlich die ganze Zeit umgezogen. Jedes Jahr musste ich zu einer neuen Schule und jedes Mal musste ich dann meinen Namen sagen. Danielle de Picciotto, was natürlich in Amerika immer ein Problem war.
Aber es gibt wahnsinnig viele irische und italienische Einwanderer. Ist das wirklich so ungewöhnlich gewesen?
Ja, trotzdem.
Ja, er wird auch wirklich schwierig geschrieben. Es ist so, man muss wissen, wie viele Cs und wie viele Ts und so weiter. Aber es ist natürlich, eigentlich klingt es wie ein Künstlername. Im Nachhinein würde ich sagen, Gratulation.
Ja, Glück gehabt.
Und das liegt daran, dass dein Vater gebürtiger Italiener ist oder wie kommt es dazu?
Nee, das ist auch kompliziert. Also eigentlich ist er auf dem Schiff geboren, auf dem Weg nach Ägypten.
Ach.
Und seine Eltern sind von Sizilien ausgewandert und er ist dann auf dem Schiff auf dem Weg nach Ägypten geboren, ist dann in Ägypten aufgewachsen, in Kairo, musste dann quasi auswandern aus politischen Gründen, als man irgendwie aussuchen musste, ob man Christ wird oder nicht. Mhm. Und dann ist er nach Paris ausgewandert, als er 21 war, hat da studiert und dann fing schon der Krieg an. Also er ist auch immer gereist.
Das ist nochmal eine Geschichte für sich.
Ja, naja, meine ganze Familie, meine ganzen Vorfahren. Das ist endlos.
Und deine Mutter ist Amerikanerin?
Nein, meine Mutter ist deutsch.
Aha. Und wo haben die sich kennengelernt?
In Paris. Im Museum Rodin. Und mein Vater hat ihr dann vor dem Denker, glaube ich, gesagt, dass er sie sehr hübsch findet.
Und dann sind sie zusammengeblieben.
Genau.
Und hast du noch Geschwister?
Ich habe eine Schwester und einen Bruder, ja.
Alles klar. So, jetzt wissen wir also, von wo aus du gestartet bist. Du bist viel umgezogen, das ist wirklich viel, 13 Mal. Anna-Maria Mühe, die Schauspielerin, von der weiß ich auch, dass die wirklich so 11, 12 Mal umgezogen ist auch. Sowas kann in einem Menschen ja mindestens zwei Dinge zum Vorschein bringen. Entweder er lernt es dadurch, sich wahnsinnig schnell zu binden, weil er weiß, wenn ich mich jetzt nicht öffne und jetzt irgendwie Anker werfe, dann, oh Gott, dann weiß ich gar nicht, mit wem ich reden soll, zu wem ich gehöre. Oder aber, dass man es nicht tut, weil man weiß, man muss sowieso bald wieder Abschied nehmen. Wie ist es bei dir?
Bei mir ist eigentlich beides. Also ich habe jetzt in der letzten Zeit, gerade wo wir jetzt wieder so ein Nomadenleben leben, gemerkt, dass ich mich sofort überall akklimatisieren kann. Also es ist so, als ob ich so kleine Wurzeln habe, die egal wo ich bin und wenn es einem Flughafen ist, wo ich gerade stecken geblieben bin wegen Schneesturm, kann ich mich mit diesem Flughafen auch sofort akklimatisieren. Das ist total verrückt. Also mir ist es vorher nicht klar gewesen. Es ist mir im letzten Jahr plötzlich aufgefallen, weil
Alexander Hacke ist dein Mann, ja? Hm.
Genau. Er das nicht ganz so schnell kann. Und andererseits hat das aber auch mitgeführt, dass ich mich eigentlich immer überall als Außenseiter gefühlt habe. Also jetzt sagen wir mal in der Gesellschaft, wo ich war, in der Schule oder so, bis ich dann nach Berlin kam. Also bevor ich in Berlin gelebt habe, habe ich mich eigentlich immer überall falsch gefühlt. Mhm. Ich konnte mich zwar sofort irgendwie daran gewöhnen, aber ich habe mich immer falsch gefühlt.
Du bist Adapterwoman, so dieser erste Part deiner Erklärung, da habe ich gedacht, wie schön, dass man sich eigentlich so schnell überall
ja
arrangieren kann. Also, Ennio Morricone, damit geht's mal los. Spiel mir das Lied vom Tod. Im Original aber hat es den Titel The Man with the Harmonica. Warum hast du dich dafür entschieden?
Das ist die erste Platte, die ich bekommen habe in meinem Leben von meinem Vater, als ich 6 war. Und er meinte, Danielle, hier, wir müssen jetzt diese Musik hören und den Film schauen. Darum geht es im Leben.
Oh, mit 6.
Ja.
Und hast du es verstanden, was er meinte?
Nicht wirklich, aber ich fand's schön.
Gut, wir hören's. Erst das Akkordeon, jetzt ist es die Mundharmonika. Es gibt so Instrumente, zu denen ich eher ein gespaltenes Verhältnis habe. Wobei, wenn sie in die richtigen Songs kommen, dann passt es auch. Gibt es auch ein Instrument, das du gar nicht magst?
Saxophon.
Weil dir das zu 80er ist?
Ja, auch. Mhm. Und weil es mir oft zu, also das ist mir irgendwie zu glatt. Also ich mag immer Instrumente, die irgendwie was Raues haben. Aber auch so, um damit Sound zu machen, also bestimmte Sounds zu machen. Ich mag total gerne so Geräusche, die, wie Sand sich anhören oder irgendwas, was Raues ist.
Du wirst die einstürzenden Neubauten ganz gut finden. Kennst du die Band?
Ja, ich kenne die.
lieber rau, sowas wie Sand. Welches Instrument magst du gar nicht? Sand. Sand. Okay, ja, das, zu denen kommen wir später. Klavier- und Geigenunterricht hast du sehr früh bekommen. Also deine Eltern haben schon Wert darauf gelegt, dass du, ach, guck mal hier, die kleine Meise am Fenster, wie süß, ach, nee, ist ein Spatz, ne?
Ja.
Wie frech und wie selbstbewusst der hier sitzt.
Ja.
Guckt hier rein, hält sich am Rollo fest und guckt hier einfach rein die ganze Zeit. Wie süß. Deine Eltern haben schon darauf geachtet, dass ihr so eine musische Erziehung hattet.
Ja, sehr.
Trotz dieser ganzen Umzüge, also auch immer neuer Klavierlehrer, immer neuer Geigenlehrer.
Ja, genau. Also die haben beide im Prinzip darauf geachtet, dass wir uns, also wir Kinder, uns mit Sachen beschäftigen, die egal wo wir sind, uns auch irgendwie eine Stabilität geben. Also wir haben viel Musik gemacht, wir haben viel gelesen, solche Sachen.
Mit 5 hattest du, glaube ich, dein erstes Konzert schon, ne?
Ja, das war furchtbar.
Warum?
ich musste ein Klavierstück auswendig vorführen und bin nach vorne gegangen zum Klavier und hatte dann irgendwie ein Blackout und konnte mich an nichts erinnern und saß dann da. Und dann bin ich wieder zurückgelaufen und keiner hat geklatscht, keiner hat was gesagt. Es war totenstill, es war furchtbar. Also das war total schlimm.
Wie haben deine Eltern reagiert? Konnten die das so ein bisschen auffangen oder war denen das peinlich?
Sie haben gesagt, mehr. Das ist nicht so schlimm, aber es war für mich wirklich ganz schlimm. Ich hatte dann beim ersten Geigenkonzert auch noch sowas Komisches, wo ich meinen ersten Pfennigabsatz anhatte und dann mit dem Absatz in so einer Spalte im Holz in der Bühne stecken geblieben bin und langsam nach hinten gekippt bin. Also meine ersten Bühnenerfahrungen waren richtig schlimm.
Also dann ziehe ich extrem den Hut vor dir, dass du immer wieder die Bühne gesucht hast. Das ist die klassische Desensibilisierung wahrscheinlich. Mit 10 hast du aber auch deinen ersten Preis für irgendetwas bekommen. Wofür?
Ja, in der Schule habe ich einen Plakatentwurf gemacht für ein Plakat, so gezeichnet, und da habe ich einen Preis bekommen.
Man muss dazu sagen, leider, leider ist dieses Medium Radio überhaupt nicht geeignet, um deine Zeichnungen in irgendeiner Weise, ja, angemessen erklären zu können. Da guckt auch so ein bisschen was raus. Du trägst so eine kurze Bluse und ich sehe das da auf deiner Schulter. Du hast ein paar Tattoos. Das wird wahrscheinlich auch nach deinem Entwurf entstanden sein,
ja,
oder?
Ja, das ist ein Selbstporträt. Also das ist tatsächlich...
Das ist aber eine Katze, das weißt du, ne?
Genau, das ist eine Katze. Das ist eine Katze, die irgendwie vor Schreck erstarrt ist. Da geht es nämlich um die Bühnenangst.
Ach wirklich?
Ja.
Das passt ja.
Und das habe ich mir, weil die Bühnenangst, die blieb nicht ganz lange aus diesen Erfahrungen. Und das habe ich mir dann tätowieren lassen, damit ich jedes Mal, wenn ich Bühnenangst habe, im Prinzip ihr beruhigend irgendwie zuklopfen kann und sagen kann, ist nicht so schlimm, wird schon okay. Also da geht es um Bühnenangst.
Diese Katze, was hat die? So ein Rad in der Hand, was ist das?
Das ist so eine Stütze im Prinzip, so ein kleines...
Ah, okay.
Ich weiß nicht, wie die heißen. Früher gab es doch so in den 1800 so Spielzeuge für Kinder mit so Rädern, wo sie rumspielen konnten. Das ist sowas.
Also es ist dieses Buch, zu dem wir später noch kommen werden, in das ich mich total verliebt habe, das ich auch in jeder halben Stunde jetzt erwähnen möchte. We Are Gypsies Now ist voll mit deinen Zeichnungen. Hilf mal, die irgendwas... nicht ikonenhaftes haben, aber die haben so eine, man muss ein bisschen an mexikanische Kunst, an ein bisschen naive Kunst, aber dann doch, wie würdest du es beschreiben? Wie ist es dir am liebsten, es zu beschreiben?
Also was ich wahnsinnig gerne mag, sind so alte Märchenbücher mit so alten Zeichnungen drin, Schwarz-Weiß-Zeichnungen, so ganz alte. Oder so Albrecht Dürer zum Beispiel, Holzschnitte. Das sind im Prinzip die Sachen, die mich inspiriert haben, weil man dadurch so eine Feinheit und aber auch so eine Klarheit ausdrücken kann. Und das mache ich dann mit Tinte. Also Holzdruck ist mir so anstrengend und das kann ich auch nicht mit mir rumschleppen. Mhm. Aber so einen Tintenstift kann ich überall mitnehmen. Und dieses so ein bisschen vereinfachte, ein bisschen, also nicht ganz realistische, also wie in den alten Märchenbüchern quasi. Das ist so.
Die Sachen haben oft einen Rand, einen Rahmen,
ja,
der schon sehr kunstvoll ist und sind sehr detailverliebt. Und ja, ich kann Sie nur dazu auffordern, wenn Sie jemandem ein Geschenk machen möchten oder müssen oder jemandem, der bibliophil ist oder überhaupt, der sein Leben vielleicht einfach mal auf den Kopf stellen will, dann, das Buch ist auch nicht neu. Deswegen sehen Sie es mir nach, wenn ich jetzt hier so die Werbetrommel dafür rühre. Es geht einfach darum, dass ich da selbst erst drauf gestoßen bin, dadurch, dass du jetzt hier zu Gast bist. Und ich finde, das ist so eine Sache, die man wirklich dich guten Herzens bewerben kann. We Are Gypsies Now. Sie können ja gleich auch in der Pause, falls Sie in einem Rechner sitzen, schon mal gucken. Es gibt, glaube ich, erste Illustrationen. Es gibt so ein paar Eindrücke auch im Internet. Wir sind schon gleich beim nächsten Lied von Roy Rogers, Don't Fence Me In. Ich habe fast den Verdacht, dass man da gar nicht so viel zu sagen muss. Du bist wahrscheinlich jemand, den man keinesfalls in irgendeiner Weise einsperren sollte. Du hast so einen Freiheitsdrang.
Ich bin Wassermann.
Die Antwort lasse ich überhaupt nicht gelten. Ich bin Wassermann, bitte. Nee, gib mir noch mal was anderes.
Ja, also Grenzen kann ich ganz schlecht mit umgehen. Also im Prinzip, oder sagen wir mal so, ich mag Grenzen, weil ich sie dann brechen kann. Und Don't Fence Me In kommt natürlich aus dieser Cowboy-Tradition, die mein Vater mir eben durch Morricone, das zweite, was er mir gegeben hat, war so ein ganzer Sampler nur mit Cowboy-Liedern von Reader's Digest, glaube ich, wo es 15 LPs gab mit jeweils 20 Stücken, die ich dann erstmal 3 Jahre lang gehört habe. Und das Stück war mein Lieblingsstück, weil es eben darauf ging, darum ging, dass man nicht eingeengt werden kann.
While Cat Kelly looking mighty pale.
Radio 1. Hörbar Rust.
Jetzt zu Gast die Malerin, Zeichnerin, Musikerin, Autorin, Filmemacherin Danielle de Picciotto und Charles Wright, Express Yourself. Express Yourself. Express Yourself, Charles Wright. Und das passt wirklich sehr gut zu meinem Gast heute. Ich habe gerade eben, als die Musik lief und das Mikro noch aus war, mit Danielle darüber gesprochen, weil es mir wirklich schwerfällt, diesen einen Begriff für die Kunst, die du machst, zu finden. Und dir selbst fällt es auch schwer. Du bist nun mal mit verschiedenen Talenten gesegnet. Und wir haben darüber gesprochen, dass es für viele Leute eher verwirrend ist, wenn mehrere Sachen aufgezählt werden, dass sie dann eher das Gefühl haben, die macht da ein bisschen, da ein bisschen, da ein bisschen. Du hast tatsächlich extrem ausgeprägte Talente, die sich so addieren. Und das ist für viele Leute irritierend offenbar.
Ja, also es ist auf alle Fälle sehr viel Arbeit. Also ich glaube, dadurch, dass ich so viele unterschiedliche Sachen mache, arbeite ich eigentlich nonstop. Also es ist, weil jede Sache verlangt natürlich auch, dass man sich darin vertieft. Also ob ich jetzt zeichne oder schreibe oder Musik mache. Und da ich so viele unterschiedliche Sachen mache, wo ich auch die Technik natürlich gut können muss, arbeite ich eigentlich 24 Stunden am Tag quasi seit langer, langer Zeit. Und muss natürlich in jedem Einzelnen genauso gut sein, wie wenn ich das jetzt nur machen würde. Mhm. Also es ist nicht eine oberflächliche Arbeit, dass man jetzt sagt, ach, jetzt male ich mal ein bisschen oder jetzt schreibe ich mal ein bisschen, sondern es ist eine Auseinandersetzung mit einem Inhalt. Und dieser Inhalt möchte auf eine gewisse Art und Weise ausgedrückt werden. Und das ist dann entweder durch Musik oder durch einen Zeichenstift oder durch Bild.
Wir springen jetzt einfach mal, weil ich so neugierig darauf bin, müssen wir in deiner Vita einfach mal ein großes Stück vorspringen. Denn ich würde jetzt zu gerne auf We Are Gypsies Now kommen. Auch dadurch, dass man in den Gesprächen mit dir immer wieder auch auf so Punkte kommt, so jetzt zum Beispiel dieses Arbeiten. Ne? Wer sich auf eine Weltreise begibt ohne festes Ziel, der gibt ja, habe ich so die Vorstellung gehabt, seinen Tagen nicht unbedingt eine Struktur. Das ist anders. Du bist ein Arbeitstier, dein Mann Alexander Hack ist auch ein Arbeitstier. Das heißt, ihr habt euch da so eine richtige Arbeitsstruktur gegeben und deswegen finde ich es auch total legitim, das Thema jetzt zu switchen. Also, ihr zwei als doch sehr erfolgreiche Künstler, nicht nur Lokalmatadore, sondern gerade eben auch national und international ziemlich bekannt, müsst feststellen, ja, super, überall wollen sie uns so in etwa, aber was ist mit unserer Stadt Berlin? Da wird es schwierig. Was ist da schwierig gewesen?
Naja, also in Berlin möchte eigentlich, oder zumindest bei uns, jeder alles umsonst haben. Und es gibt wahnsinnig viele tolle Projekte, aber Geld verdienen konnte man da nicht. Wir haben eigentlich unser Geld immer dadurch verdient, dass wir von außerhalb entweder Aufträge bekommen haben oder auf Tournee waren. Ja, oder ich, dass ich in Galerien ausgestellt habe außerhalb von Berlin. Aber innerhalb von Berlin war es eigentlich eher so, dass wir hier nicht wirklich Geld verdient haben. Mhm. Das war eine lange Zeit okay, solange Berlin im Prinzip so als Inspiration galt. Für mich aber, desto renovierter im Prinzip Berlin wurde, desto weniger war das, weil ich habe mich damals in Berlin verliebt, weil es eben anders war als alles andere.
Aber du bist ja mitgegangen im Bars. Du hast dich ja auch renovieren lassen. Ihr habt irgendwann euer eigenes Haus gehabt mit einem Garten. Das hat ja auch was von sich setteln und nicht mehr so wild und unter Brücken schlafen und betrunken aufwachen.
Ja, also geht so. Also wir hatten eine Remise im Wedding und das war im Prinzip so mit unseren 2 Studios und mit Wohnen und Arbeiten im Prinzip die Größe, die wir brauchten. Also es war nicht gekauft, es war gemietet.
Ach so.
Ja, das haben wir nicht verkauft, sondern gemietet. Und Naja, also mitgegangen. Ich habe mich angefangen, unwohl zu fühlen, sagen wir mal, ungefähr so 95, um ehrlich zu sein, als ich gemerkt habe, dass jetzt die ganze Industrie nach Berlin kommt und es immer mehr und mehr mit Sachen gleichgestellt wurde. Also das einerseits hatte man natürlich immer schon Lust in Berlin am Anfang irgendwie, dass es irgendwie offen ist und nichts gegen Offenheit und Veränderung, überhaupt nicht. Aber nicht nur ich, sondern auch viele andere Künstler haben nach einer Weile gemerkt, dass dadurch, dass Sachen immer trendiger wurden oder mit der Welt praktisch mithalten mussten, eine gewisse Individualität verloren gegangen ist. Und das ist die Individualität, die mich angesprochen hat. Weil ich weiß nicht, ob es daran liegt, dass ich immer so oft umgezogen bin, aber wie gesagt, ich habe mich ja vorher immer so gefühlt, als ob ich nicht dazugehöre. Und in Berlin, der 80er, bin ich hingekommen und habe mich plötzlich dazugehörig gefühlt, weil es als Stadt anders war und ein Außenseiter war von allen anderen Städten. Also hatte ich plötzlich eine Stadt gefunden, die sich so gefühlt hat wie ich. Und die ganzen Leute, das waren ja alles Künstler, die auch dazugezogen waren. Das waren ja auch alle Künstler, die sich auch irgendwo nicht dazu gefühlt. Also das war wie so eine Insel der Außenseiter.
So ein Sammelbecken. Man ist ja auch nicht zufällig in Berlin gelandet.
Genau.
Vielleicht noch die Verweigerer, die Totalverweigerer. Aber ansonsten wusste man ja schon damals, warum man nach Berlin ging. Und das war aber auch nicht immer nur, glaube ich, ein natürlicher Impuls. Das war auch Teil der Selbstinszenierung für viele Menschen.
Klar.
Trotzdem hat sich das sicherlich befruchtet. Ich tue jetzt so, als hätte ich zu der Zeit schon hier gelebt. Habe ich nicht. Und ich weiß, dass du, gut, dann gehen wir noch mal kurz von der Reise zurück, mit der 80er. Du bist erst nach Köln eingeladen worden, hattest in New York angefangen, erst Kunst zu studieren. Dann hast du Technology for Fashion, nee, wie hieß das?
Fashion Institute of Technology.
Okay, da hast du dann Mode eine Zeit lang in New York studiert und hast das nach anderthalb Jahren abgebrochen, bist auf Einladung einer Kölner Werbeagentur, glaube ich, ne, nach Deutschland gekommen, hast eine Freundin in Berlin besucht und you fell in love.
Ja, total, total.
Das war diese Zeit, Fiona Bennett, die Hutmacherin, die sehr bekannte, eine sehr gute Freundin von dem. Das war diese Zeit, von der sie auch erzählt hat. Die Sendung ist jetzt irgendwie anderthalb Jahre her oder so. Das ist genau diese Zeit, in der Berlin so geblüht hat. Aber das waren so andere, das waren keine gepflanzten Blüten, die aufgingen, sondern das waren welche, die so entstanden sind. Und niemand wusste genau, wie kommt das. Es hat sich so gegenseitig befruchtet, hatte mein Eindruck.
Genau. Also es war auf alle Fälle komplett unkommerziell. Also der Gedanke da ging es nicht darum, dass man das macht, um Geld zu verdienen, sondern man hat die Sachen gemacht, weil man ein inneres Bedürfnis hatte, ein bestimmtes Thema zu bearbeiten. Und das ist, glaube ich, der große Unterschied zu Sachen, die gemacht werden, um damit Geld zu verdienen. Man musste damals kein Geld verdienen. Und ich meine, ich will jetzt auch nicht irgendwie nostalgisch über das tolle alte Berlin sprechen. Es ist eher eigentlich, dass ich irgendwie im Außen einen Zustand gefunden habe, der mein Inneres gespiegelt hat. Und in dem Maße, wie dieses Außen sich veränderte, habe ich mich nicht mehr spiegeln können. Und deswegen habe ich mich angefangen, immer entfremdeter zu fühlen, desto, sagen wir mal, internationaler Berlin wurde, was natürlich auch andererseits eine super Entwicklung ist. Aber für mich persönlich als jemand, der im Prinzip sich immer als Wanderer, Nomade, der irgendwie so von außen reinguckt, fühlt, war das so, dass ich mich eigentlich immer entfremdeter gefühlt habe, desto mehr das irgendwie sich so verwandelte mit Berlin.
Ich glaube, es gab diesen Zauber der Improvisation, den man gar nicht so unbedingt bewusst ausgeführt hat, sondern das gehörte dazu. Die Leute hatten nicht viel Geld und es war auch sehr viel preiswerter und es ist so eine Art von Kreativität entstanden, die man ja leider auch nicht künstlich forcieren kann.
Eben.
Und das ist, glaube ich, tatsächlich für mich, das ist mir so ein Anliegen, da kann ich natürlich gar nichts ausrichten, aber da denke ich auch, dass da der Kultursenat noch nicht die richtigen Leute hat. Schon als Fiona hier in der Sendung war und erzählte, ihr seid echt noch jung genug, ihr seid frische, gute Künstler, ihr wisst, wie es damals gelaufen ist und ihr wisst, welcher Nerv dieser Stadt gerade abhanden kommt, so peu à peu. Es ist ja immer noch viel Szene da und immer noch viel schräg und brachen und so weiter. Aber das Ganze wird irgendwie kommerzialisiert und wird um des Andersseins gefeiert.
Ja.
Ne? Das wuchert nicht weiter, sondern man hat das Gefühl, das wird so wie in so einem Polaroid festgehalten. Und dazu braucht es meiner Meinung nach so Leute wie dich und Fiona, die nicht aus nostalgischen Gründen, sondern einfach, weil sie die richtigen Antennen haben, dass ihr in dieser Kulturpolitik mitmischt. Würde dich das interessieren?
Total, total. Also ich finde, dass ganz viele aus den 80ern da in verschiedensten Bereichen, ob Architektur oder Skulptur oder Kunst oder wie Fiona Hüte oder Mode und Design, könnten da sehr, sehr viel beibringen quasi. Also wir sind ja auch alle, also quasi diese ganze Berliner Kultur-Kunstszene aus den 80ern, Ende der 90er vom Goethe-Institut durch die ganze Welt geschickt worden. Also ich habe zum Beispiel Workshops in Hongkong gemacht, in Italien, in Mexiko, in Amerika. Genau, weil bestimmte Städte, Großstädte, diese Schwierigkeiten auch hatten, dass es quasi alles so dermaßen gesättigt wird durch diesen kommerziellen Gedanken, dass die jungen Leute gar nicht mehr wissen, wie sie dagegen ankommen sollen, um neue Impulse zu machen, die eben nicht geldgetrieben sind. Und das ist aber wichtig für die menschliche Seele. Also zum Beispiel in Hongkong gab es ein interessantes Phänomen, dass desto wirtschaftlich besser es ging, desto höher wuchs die
Selbstmordrate, oder?
Ja. Genau. Mhm. Und es ist ja wahnsinnig wichtig, dass es quasi ein Underground gibt, der gegen irgendwelche Sachen geht, damit es sich irgendwie so löst und lockert und nicht immer nur um Geld geht. Ne? Und ich habe mich oft gefragt, warum das in Berlin, warum diese Leute in Berlin nicht gefragt werden, Workshops oder irgendwie Unterricht oder Professoren stellen.
Ihr müsstet euch als Gruppe zusammentun, wie so eine Künstlergruppe tatsächlich, sodass man euer, wie man so alte Handwerksberufe, wie man tatsächlich sich da, und wie gesagt, es ist natürlich auch ein schmaler Grat, dass das nicht zu nostalgisch wird. Und
das
zu
darf
sehr,
es nicht, nee, gar das nicht. Darf,
komm, wir vertiefen das etwas später noch oder gleich. Ich kriege hier schon Drohgebärden, dass ich die Musik nicht spiele. Queen, the show must go on. Gibst du dazu noch ein Stichwort?
Das war das erste Konzert, was ich gesehen habe, Queen. Und deswegen bleibt mir das ewig in Erinnerung.
Danielle de Picciotto ist heute hier, eine Künstlerin in allen möglichen Bereichen. Wir müssen hier Zeit sparen, ich kann nicht all die Sparten, all deine Talente aufzählen. Tatsächlich eine Konnoisseurin, was Berlin angeht. Du hast verschiedene Referenzen, die man jetzt nennen könnte. Eine davon ist, du bist Miterfinderin der Love Parade zum Beispiel. Du warst damals mit Dr. Motte zusammen, ihr habt zusammen gelebt und seid beide darauf gekommen, es ist wieder so der Klassiker. Er ist in Erinnerung, ich weiß nicht, ist das das typische Mann-Frau-Ding oder?
Absolut.
Ja?
Ja.
Okay.
Es liegt jetzt nicht unbedingt an ihm selber, sondern wie die Gesellschaft das aufnimmt, auf jeden Fall. Also, dass der Mann dann eher genannt wird.
Mhm. Gut, vielleicht haben wir nachher noch die Zeit, auf die Love Parade zurückzukommen. Ich will nur sagen, du hast tatsächlich diese Stadt gekannt, als sie noch geknistert, gebrodelt, gebrannt hat, aber auch von so einer, finde ich, selbstzerstörerischen Art auch, das kann ich nicht leugnen, das fand ich schon auch. Sie nickt, danke.
Ja, bestimmt.
Und auch so eine komische Art der Melancholie, aus der man nicht schlau wurde, fand ich. Also immer wenn ich in Berlin war, hat sich das übertragen, diese Atmosphäre, ohne dass ich das irgendwie erklären konnte. Wichtig halt ist, dass diese Stadt in der Zeit einen großen Output hatte.
Ja.
Obwohl es aber auch viele Leute gibt, die sagen, gerade zum Ende der 80er hin, wäre die Mauer nicht gefallen, wären wir hier erstickt. Es war ein Vakuum.
Hm. Fand ich jetzt nicht so, weil ich hatte auch großen Austausch mit Leuten in Ostberlin. Also da war auch ganz viel los. Aber ich finde auf alle Fälle, dass es gut war, dass die Mauer gefallen ist. Also ich bin nicht jemand, der sagt, ich will meine Mauer behalten.
Nein, so ist es gar nicht gemeint. Es war eher so, wie ich mir das in der Aquakultur vorstelle, dass man sich irgendwie nur noch von den Ausscheidungen der anderen ernährt sozusagen.
Ja.
Und dass man
das
ja
ist
auch...
Ein schönes Bild.
Das ist nicht das Schönste vielleicht, aber das halt... Irgendwann bleibt es wahrscheinlich nicht aus. Auch die Subkultur und gerade die Subkultur ist davor vielleicht nicht gefeit, dass man um seiner selbst willen so gefeiert wird. Ne? Dass man zuerst ist es schräg und laut und dann finden die Ersten das gut und das ist so ähnlich wie mit der Gentrifizierung.
Ja.
Und dann muss man eben auch aufpassen, ob man nicht den Hype anfängt zu bedienen.
Ja.
Ne? Ob man sich immer noch bewegt, ob immer noch was Neues reinkommt. Du kanntest diese Stadt eben so, wie sie war, du kennst sie jetzt. Was glaubst du, müsste man machen, um einen neuen Geist da reinzubringen? Ich will gar nicht den alten beschwören, sondern was glaubst du, wäre nötig?
Also was mich an Berlin in den 80ern so angezogen hat, obwohl ich aus New York kam, war, dass es eine Haltung grundsätzlich gab, alles in Frage zu stellen. Ob in der Literatur, in der Kunst, in der Politik. Das war so ein genereller Konsens zwischen allen Künstlern, die da hingezogen sind, dass sie Leute sind, die Sachen in Frage stellen. Und zwar von Grund auf, egal was. Warum benutzt man Instrumente? Wieso darf man nur so und so bekannt werden? Was sind die Rollen von Mann und Frau? Also es gab kein Thema, was nicht in Frage gestellt wurde. Und ich glaube, deswegen sind auch so ungewöhnliche Sachen entstanden. Und ich glaube, dass dieser Geist aufrechtgehalten werden muss. Also was ich auf den Tod nicht ab kann, sind irgendwie Sachen, also sagen wir mal, Leute, die Sachen folgen, einfach nur, weil es eine Mode ist. Mhm. Und sobald das anfängt, läuft man Gefahr, einfach irgendwie ein Schaf in der Masse zu sein, quasi jetzt für mich. Und ich denke, dass in dem Maße, wie man Sachen in Frage stellt, in dem Maße bleibt irgendwas frisch und lebendig. Und das ist ja eigentlich die Aufgabe, sagen wir mal, der Jugend, weil das ist ja eigentlich das, was als Teenager, das ist, was man macht. Man stellt alles in Frage, was seine Eltern einem sagen. Nun ist es aber komischerweise heutzutage so, dass genau die Teenager am allermeisten bombardiert werden von den ganzen kommerziellen Sachen, die sie kaufen und denken und machen sollen. Und die haben den wahnsinnigen Druck, dass alles so wahnsinnig teuer geworden ist und dass man irgendwie überleben
muss. Ist alles so teuer? Also bestimmte Sachen sind ja wahnsinnig teuer geworden, andere Sachen sind, finde ich, wahnsinnig billig geworden. Gerade wo wir jetzt über Mode reden, reden wir auch ruhig über Klamotten.
Ja.
Du kannst dir deinen Stil, diese Uniformiertheit für 15 Euro, kriegst du 14 Teile. Es ist ja schon irgendwie eine sehr große Widersprüchlichkeit, ne? Und die Lebenskosten und die Lebenserhaltungskosten, Wohnungen und so weiter sind extrem teuer geworden, das stimmt.
Ja, ja.
Und du vermisst da auch so ein bisschen den kämpferischen Geist der Jugend?
Oder na, das in Frage stellen. Also in Frage stellen, brauche ich jetzt wirklich irgendwie diese Sachen, die mir gesagt werden, die ich brauche, um dazu zu passen? Und einfach alles in Frage zu stellen, was stimmt eigentlich? Was ist eigentlich okay an der Politik? Was ist das okay an dem, was mir angeboten wird? Ich habe das Gefühl, dass es nicht mehr so sehr in Frage gestellt wird, wie als ich damals nach Berlin gekommen bin. In bestimmten Ländern, also zum Beispiel, ich war sehr lange in Istanbul, da wird gerade sehr, sehr viel in Frage gestellt von allen möglichen Altersstufen oder Mexiko, also in Bukarest, also in osteuropäischen Ländern zum Beispiel, da gibt es sehr, sehr viel diese Haltung, die es in den 80ern in Berlin gab. In Berlin selber im Moment habe ich eher das Gefühl von einer Art von Sättigung.
Mhm.
Und Sättigung ist auf alle Fälle nicht gut, um Sachen in Frage zu stellen. Auf alle Fälle, das ist der Grund gewesen, weswegen ich mich irgendwann mal in Berlin immer unruhiger gefühlt habe. Weil ich bin nun mal Nomade, schon immer gewesen.
Wassermann.
Und ich mag Abenteuer und ich stelle alles in Frage. Und ich fühlte mich immer fremder und irgendwann mal dachte ich so, also ich kann jetzt hier kein Geld verdienen, weil in Berlin wollen immer alle umsonst was. Und ich werde jetzt mal gucken, ob es irgendwas Besseres gibt.
So, Cut, denn jetzt ist diese erste Stunde vorbei. Wir spielen sozusagen zum Abschied Kate Bush, Cloud Busting und hören uns gleich wieder zur zweiten Stunde der Hörbar.
Radio 1 Hörbar Rust.
Und da gehe ich neulich so in Brandenburg durch den Wald und habe meine Kopfhörer auf. Und was spielt mir oder schmeißt mir mein random iPod vor die Füße? Diana Ross mit Muscles. Das passte so gar nicht zu diesem Wald, diesen Geräuschen und diesen Gerüchen, dass ich dachte, in diesen Genuss lasse ich sie jetzt auch kommen. Muscles, Diana Ross zu Gast ist heute das Multitalent Danielle de Picciotto. Ich muss sofort an perlmuttfarbenen Lippenstift denken dabei und an diesen wahnsinnigen, aber weichen Afro von Diana Ross.
Aha.
Ja, die ist ja mal in Kerzen gefallen.
In Kerzen?
Ich glaube, oder in Feuer auf jeden Fall. Ich glaube, es war bei einem Konzert, vor einem Konzert oder nach einem Konzert oder es hatte gar nichts mit einem Konzert zu tun. Aber irgendwann ist sie mal in Feuer gefallen mit diesen Haaren, die ja auch wirklich so eine Spannweite von 1,50 Meter oder so hatten. Um Gottes Willen.
Ja.
Was ist deine 80er, deine optische 80er-Assoziation? Das Schlimmste, was du hübsche Frau in den 80ern, wenn du an so ein Foto denkst, wo du denkst, oh mein Gott, wie konnte das passieren?
Oder gab's das naja, eher nicht? Diese ganz, also ich habe das selber auch gehabt, peinlicherweise, diese ganz, also so diese kurzgeschnittenen Haaren, die topiert waren, aber dann mit so einem langen Zopf.
Oh, ein langer Zopf, so genau, asymmetrisch.
Genau, hatte ich peinlicherweise selber, aber wenn ich
Ellie,
jetzt...
Mensch, sag mal, was ist denn los hier? Entschuldige.
Wenn ich jetzt dran denke, finde ich das somit das Schlimmste.
Es gibt ja immer noch... Oh, weil ich müsste jetzt statistisch erstmal wissen, wie viele davon Radio 1-Hörer sind. Aber es gibt ja auch immer noch Männer, die entweder so einen Reminiszenzzopf haben. So ein, oh, dein, du musst Geräusche machen zu deinem Gesicht, sonst weiß das der Hörer nicht, dass du das auch so schlimm findest. Entweder haben sie noch hinten so einen ganz langen, welligen, grauen Zopf oder so ein... Mensch, Potzblitz, was ist denn los hier heute? Sind hier denn Katzen? Einen Moment bitte, ich bin hier um die Sicherheit im Studio. Was ist denn hier los? Aber ich höre immer so ein dumpfes...
Ja, ich höre es auch.
Hast du auch gehört?
Ja, ja, ja. Okay. Vielleicht ist es von oben? Gut.
Mein kleiner Wachhund. So, also zurück zum Ernst der Lage. Wir haben in der letzten Stunde über die Kommerzialisierung der Kunst gesprochen und ich glaube, da muss man auch gar nicht so blauäugig tun. Das bleibt nie aus. Es wird selten Sachen geben, die so eine Eigendynamik kriegen, die nicht auch irgendwann kommerzialisiert werden. Und auch gerade Subkultur. Ne? Ich habe das Gefühl, da ist jeder so heiß drauf, gerade Subkultur.
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, die Love Parade ist ja das beste Beispiel davor gewesen, dass es am Anfang irgendwie eine totale Underground-Sache war, die wir aus Begeisterung gemacht haben, die dann total kommerziell wurde. Und ich glaube, dass das grundsätzlich bei jedem Künstler, ob Musiker oder Maler oder Schriftsteller, immer die Gefahr ist, dass man zu kommerziell wird und dass die Aufgabe ist, dass man sich immer wieder hinterfragt, was mache ich eigentlich und weswegen mache ich es und was ist der Gedanke, der Grundgedanke dahinter? Ist es das Geld, was ich damit verdiene, oder ist es ein grundsätzlicher Gedanke, mit dem man sich auseinandersetzt? Ob das jetzt irgendwie eine Stadt oder ein Kunstwerk ist, ist ja im Prinzip egal. Und wenn man merkt, dass man als Stadt nicht genügend Sachen unterstützt, die eben nicht kommerziell sind, dann beschneidet man sich selber, weil die sind wahnsinnig wichtig für die kulturelle Landschaft einer Gesellschaft quasi.
Aber dann lass uns kurz klären oder aufklären, du hast am Ende der letzten Stunde noch gesagt, ich musste oder wollte Berlin verlassen oder habe Berlin verlassen, weil ich als Künstler dort kein Geld verdient habe. Das klingt jetzt erstmal nach einem Widerspruch.
Ja, also ich meine, Berlin lebt ja eigentlich davon, dass es als Kunststadt bekannt ist. Also es kommen ja wahnsinnig viele Leute hier hin deswegen und der Tourismus verdient irre viel. Sagen wir mal, Sachen, die dem Tourismus dienen, die verdienen auch Geld. Aber der individuelle Künstler, der still vor sich hin in seinem Kämmerlein irgendwie kämpft um irgendwelche hehren Ziele, der verdient da nicht wirklich dran. Und Berlin ist nach wie vor so, dass zum Beispiel DJs, die hier auftreten, für ein Drittel des Preises auftreten wie in jeder anderen Stadt, weil es heißt, naja, ist ja doch Berlin, kannst du dir in deine Vita schreiben. Das heißt, grundsätzlich ist es so, dass die Leute hier von Künstlern erwarten, dass sie umsonst oder für sehr, sehr wenig Geld was machen, egal in welcher Sparte. Wenn Neubauten auftreten, dann haben sie eine Gästeliste von 500 Leuten, die umsonst reinkommen wollen. Ja. Und das ist nicht nur bei denen so. Also das ist grundsätzlich, dass Berlin sagt, wieso, wir sind doch Berlin und das ist irgendwie was Tolles und Geld braucht ihr nicht. Und so haben die meisten Künstler wirkliche Probleme zu überleben. Es gibt ja auch eine ziemlich große Auswandererwelle von Künstlern, die irgendwo anders hingehen, aus genau diesem Grund. Ein entscheidendes Erlebnis, das ich Ende der 90er hatte, war, als das Gebäude, in dem ich mein Atelier hatte, zusammen mit ungefähr 80 anderen Künstlern abgerissen werden sollte.
Wo war das? In Mitte wahrscheinlich.
In Mitte in der Brunnenstraße, da ist jetzt ein Japaner. Das sollte abgerissen werden. Ursprünglich wollten die dann ein Altersheim hinbauen, aber das hat dann auch nicht geklappt. Auf alle Fälle waren all die Künstler, die da drin gewohnt und gearbeitet haben oder nur gearbeitet haben, Künstler, die seit den 80ern Kunst gemacht hatten und Kultur für Berlin, von denen auch Berlin profitiert hat. Also das waren alles bekannte Leute. Also Fiona Bennett war unter anderem auch da. Und so haben wir dann gedacht, ja, das ist ja eigentlich nicht okay. Wir werden jetzt unser Atelier verlieren und müssen dann irgendwie was haben, finden, was doppelt so teuer ist, weil damals war ja alles schon teurer als Mitte der 80er. Und wir sind zum Kunstamt Mitte gegangen, Kulturamt Mitte, und haben gesagt, wir finden eigentlich, wir sollten ein Haus gestellt bekommen, irgendwo anders, uns egal wo. Es kann auch am Rand der Stadt sein, aber irgendwas, wo die Mieten für uns gleich teuer wären. Wobei wir eigentlich finden, wir sollten auch ein Haus umsonst kriegen. Man kann es ja versuchen. weil wir schon seit langer Zeit Kunst machen und Berlin sich dadurch auch anpreist. Ob das jetzt die Love Parade
Absolut.
Ist oder andere Modemessen oder keine Ahnung. Und daraufhin hat die Frau da uns gesagt, wenn ihr sofort aufhören würdet zu arbeiten und alle anderen Künstler auch in Berlin, könnten wir trotzdem noch 10 Jahre lang davon leben. Und das ist für mich bezeichnend gewesen. Also wo ich dachte, die Unterstützung eigentlich oder sagen wir mal die Anerkennung oder die Schätzung von dem, was diese Künstler gemacht haben und was dafür in Berlin auch entstanden ist, das wird nicht genug geschätzt. Und ich möchte gerne irgendwie zumindest 50% von meiner Zeit in meiner Stadt leben können und da auch mein Geld verdienen können als Künstler. Und wenn das nicht der Fall ist, dann möchte ich mal gucken, ob es irgendwo anders möglich wäre. Und dieser Gedanke hat mich dann im Endeffekt 2010 dazu gebracht, Nomade zu werden.
Wahrscheinlich, wenn alles, das ist wahrscheinlich zu pessimistisch, aber wenn alle Stricke reißen, dann wird sich das mit Berlin so verhalten wie mit diesen used wash Jeans. Die eine Sache ist es, ob meine Jeans seit 20 Jahren mit sich rumschleppt und sie plötzlich an den Knien ausgewaschen ist und erste Risse hat. Oder ob man seit vielen Jahren etwas kaufen kann, das gerade erst aus der Fabrikhalle kommt, das genauso aussieht, als wenn es 20 Jahre auf dem Buckel hätte, aber das nagelneu ist und das keine Geschichte in den Fasern trägt. Das wäre schade. Aber ich weiß, dass man auch schnell in Gefahr läuft, das Ganze dann so kulturpessimistisch zu sehen. Ne? Und die Veränderung gehört ja dazu. Ist natürlich auch nicht mein Lieblingsgedanke, dass diese ganzen Typen mit diesen komischen Hipster-Sonnenbrillen und ohne jegliches Charisma, die 4 Stunden morgens erstmal mit ihrer Haarpaste vorm Spiegel stehen, um möglichst unfrisiert auszusehen, um dann den ersten genau. Latte zu nehmen in Mitte. Natürlich nerven die mich auch. Es wäre schöner, wenn da irgendwie ein paar wildere Leute, aber die kommen ja auch.
Ja, also ich will jetzt auch gar nicht unbedingt Berlin schlecht machen. Ich reise ja jetzt seit 5 Jahren durch die Welt und muss sagen, dass es ja nicht ein Berlin-Ding ist, sondern es ist tatsächlich ein Zeitphänomen. Also New York hat genau die gleichen Probleme. In Italien gibt es genau, also es gibt eigentlich in jeder Großstadt die genau gleichen Probleme. Das ist nicht Berlin. Das ist mir dann, nachdem ich Nomade 1 Jahr lang war, oder mir und meinem Mann, ist uns aufgefallen, es ist grundsätzlich ein Zeitphänomen, dass die Industrie versucht, alles so zu machen, dass man damit Geld machen kann, egal wo man ist. Und diese Gentrifizierung, darum geht es ja im Prinzip. Und Berlin ist da sogar im Endeffekt eigentlich im Vergleich zu anderen Orten sogar noch wilder und unangepasster.
Bestimmt. Und wir sind die Industrie. Ja. Es ist immer so, es ist ja auch so, die Politik machen. Also ich glaube, wir machen es uns zu einfach, wenn wir das in irgendeine Ecke schieben. Die Industrie hat nur so lange Macht, solange wir als Konsumenten die Produkte der Industrie kaufen. Das ist die ganz einfache Geschichte.
Ja.
Und sie treffen offenbar einen Nerv, sich mit bestimmten Produkten zu identifizieren. Ja, und da kommt wir dann hinterfragen. Aber erst kommen Nick Cave and the Bad Seeds mit The Mercy Seat. Gibst du mir dazu noch ein ganz kurzes Stichwort?
Ich war Anfang der 90er zusammen mit Roland Wolf und er war der Keyboarder von Nick Cave. Und er hat mir damals dieses Stück vorgespielt und das bedeutet mir viel, weil er inzwischen nicht mehr bei uns ist. Interpret signs and catalog.
Nick Cave and the Bad Seeds mit The Mercy Seat. Zu Gast ist heute Danielle de Picciotto. Und es kann sein, wenn Sie lange genug in Berlin leben schon oder immer wieder in den richtigen, damals angesagten Läden waren, dass Danielle, damals hatten ja Barkeeper in den richtigen Läden so den Status eines Popstars schon.
Ja.
Du hast im 90 Grad gearbeitet, als es hip war, im Action Pop. In dem Originalding wahrscheinlich noch, in dem ersten, ne? Im E-Werk, im Tresor. Du bist eine lebende Legende. Es kann also sein, dass mein Gast Ihnen damals schon einen Gin Tonic vor die Nase gestellt hat. Ich weiß gar nicht, wie ich den Bogen kriegen soll. Wie hast du denn eigentlich deinen Mann kennengelernt, Alexander Hacke von den einstürzenden Neubauten?
Den habe ich am zweiten Tag, als ich in Berlin war, quasi kennengelernt, weil ich bin in eine Fabriketage gezogen, in der Ritterstraße in Kreuzberg. Da wohnte der Keyboarder von Nick Cave und deswegen waren die ganzen Musiker von den Bad Seeds und von Einschutzen Neubauten, weil damals Blixer und Nick ja zusammen gesungen haben, im Prinzip die ganze Zeit bei uns in der Wohnung. Also es war eine ganz schöne Einführung.
Oh, das muss schön gewesen sein, mit Blixer jeden Tag in einer Wohnung zu sein. Ganz bestimmt, ein ganz persönliches Fegefeuer, die Vorstellung. So, und hast du dich sofort verliebt?
Nö. Also verliebt nicht. Ich meine, er hatte damals eine Freundin und ich war eigentlich eher in Roland Wolf verliebt.
Also es hat ein bisschen gebraucht, bis ihr irgendwann den richtigen Zeitpunkt offenbar füreinander gefunden habt.
Ja, also ich kenne all seine Ex-Frauen und Freundinnen und er kennt all meine Ex-Frauen, wollte ich gerade sagen, Ex-Männer.
Aha.
Ex-Männer. Und das ist ganz lustig, weil wir im Prinzip eine gemeinsame Vergangenheit haben, obwohl wir nicht zusammen waren.
Mhm.
Und zwar ganz eng, weil wir in den gleichen Szenen waren, in den gleichen Clubs. Also wir kennen uns wirklich so wie Bruder und Schwester eigentlich seit 87.
Gut, Gott sei Dank ist dann aber in dieses Bruder- und Schwester-Ding noch etwas anderes hineingekommen, so möchte ich es mal sagen, sodass ihr auch geheiratet habt.
Ja.
Das ist nicht nur Bruder-Schwester-Ding gewesen, sondern wir haben nämlich heute eine Schülerpraktikantin hier, Nathalie, die gerade gar nicht reagiert, die in Gedanken gerade ganz woanders ist. Gut, aber das Brüderliche und Schwesterliche, das Geschwisterliche ist dann irgendwann auch einem Gefühl gewichen, das mehr war, das körperlicher sein konnte. Ihr habt geheiratet.
Ja.
Ihr habt euch verliebt, ihr seid zusammen bis zum heutigen Tag und ich muss schon sagen,
seit 14 Jahren.
Ja, seit 14 Jahren. Unglaublich. Ja. Das muss schon eine große Liebe sein, gerade auch wenn man mit jemandem so viel zu tun hat und so viel unterwegs ist. Und dazu kommen wir jetzt endlich. Wir kommen jetzt endlich gleich zu eurer permanenten Weltreise, zu eurem Nomaden-Dasein, wie du es immer formulierst, in der letzten halben Stunde der Hörbar. Aber natürlich widmest du deinem Mann jetzt auch Musik. Wieso hast du dich denn für alles entschieden, für den Song von den Neubauern?
Weil in dem Lied geht es eigentlich darum, dass man alles geben muss im Leben. Und das mache ich eigentlich. Und mein Mann auch.
Radio 1. Hörbar Rust.
Willkommen zur letzten halben Stunde mit Danielle de Picciotto und Blood Orange, Can We Go Inside Now? Lieber Radio 1-Hörer, liebe Radio 1-Hörerin, ich weiß ja nicht, wie zufrieden oder unzufrieden Sie mit Ihrem Leben sind. Vielleicht sind Sie ganz happy, weil Sie gerade die letzte, vorletzte oder vorvorletzte Rate für Ihre völlig überteuerte, leider inzwischen Eigentumswohnung bezahlt haben oder sich gerade eine zulegen oder weil sie gerade Anker geworfen haben oder was auch immer. Vielleicht finden sie es auch ganz gemütlich, dass sie an den freien Tagen sich auf ihr Sofa setzen und amerikanische Serien gucken und eigentlich schon sofort einschlafen. Es kann aber auch sein, dass dieser Zustand sie wahnsinnig macht und dass sie unzufrieden werden. So jedenfalls ist es bei meinem heutigen Gast abgelaufen in etwa. Danielle de Picciotto ist hier, die Hälfte des Künstlerpaares Alexander Hacke und Danielle de Picciotto. Ihr beide erfolgreich, viel unterwegs, sehr kreativ und hattet diese Remise im Wedding. Schön Garten drumrum. Ich weiß von dir, dass du Blumen liebst, dass du Hunde haben wolltest und so weiter. Aber?
Ja, konnten wir nicht, weil wir immer gereist sind. Also wir mussten quasi die ganze Zeit unterwegs sein, um überleben zu können, also um Tourneen zu machen, Musik oder Ausstellungen oder Vorträge oder an Universitäten. Also es war auf alle Fälle so, dass wir eigentlich die ganze Zeit unterwegs waren. Das Haus war leer.
Berlin verlassen. Darauf nochmal, falls jetzt auch jemand später einschaltet. Es geht nicht darum, dass du dich beklagst, dass du viel unterwegs warst, sondern du hättest, glaube ich, gerne das alles gemacht, aber lieber noch auch einen Teil davon in Berlin.
Genau.
Und da wurde euch die finanzielle Grundlage dafür einfach nicht geboten.
Genau. Und wir dachten dann lange Zeit, das verändert sich vielleicht. Wir sind ja auch irgendwie keine 20-Jährigen mehr. Wir haben ja 30 Jahre quasi Kunst gemacht und dachten, vielleicht kommt dann irgendwie noch irgendwas. Keine Ahnung, irgendwie eine Professurenstelle oder irgendwelche. Keine Ahnung, man weiß es ja nicht. Manchmal wird man ja auch mit Sachen gefragt, die man gar nicht erwartet. Und irgendwann mal dachten wir so, jetzt reicht's.
Ihr kamt von so einer Tour, ich glaube, es war eine Kanada-Tour oder so, ne? Und habt das gesamte Salär eines Monats erstmal aufs Konto überweisen müssen, weil da die Rechnungen warteten.
Genau. Und dann dachten wir, das macht irgendwie keinen Sinn. Wir sind die ganze Zeit unterwegs und das Geld, was wir irgendwie verdienen, müssen wir in unsere ganzen Kosten reinzahlen. Und das Haus ist leer. Wir haben keine Hunde leider und keine Blumen. Und das macht alles irgendwie überhaupt keinen Sinn. jetzt machen wir mal einen Schlussstrich und versuchen mal was ganz anderes und versuchen uns zu erleichtern von den ganzen Kosten und von den ganzen Sachen, machen uns ganz leicht und reisen halt nur noch. Und gucken, was passiert.
Das ist toll, aber sowas, man sagt ja nicht, sag mal, gibst du mal die Butter rüber, du, was hältst du davon, wenn wir uns ganz leicht machen und nur noch reisen? Sondern das ist ja natürlich so eine Sache, dass einer zum ersten Mal, während man da auf dem Sofa liegt und schon wieder eine neue DVD guckt, sag mal, fühlst du dich auch so schlecht? Oder wie fing das denn an? Wie hat sich denn euer Unwohlsein, wie hat sich das denn artikuliert?
Naja, also erstmal dieses Geld aus Kanada. Wir haben das nämlich in bar bekommen und dann haben wir das war in der Hand ganz viel und als wir das dann eingezahlt haben, war es komplett weg. Und dann war, oh, das ist ja schade. Und dann, also wir sind auch beide so Leute, die gerne sammeln. Also wir lesen wahnsinnig gerne, wir hatten wahnsinnig viele Bücher, wir haben von den ganzen Tourneen immer irgendwelchen Schnickschnack mitgebracht, irgendwelche komischen Objekte oder keine Ahnung. Also das heißt, unsere Remise war komplett proppenvoll mit Sachen. Und irgendwann mal hatte ich das Gefühl so, das erdrückt mich. Also ich werde von meinem Besitz erdrückt. Das macht mich unmobil. Wenn ich jetzt irgendwas machen möchte, dann muss ich erstmal einen wahnsinnigen Aufwand aufbringen wegen diesem ganzen Besitztum. Mhm. Und deswegen hatten wir ja auch dieses Haus und dachten, ja, das ist ja alles wunderbar. Und dann aber irgendwie wurde es immer mehr zur Last. Und ich hatte irgendwie immer mehr das Gefühl, ich möchte mich einfach mal wieder ein bisschen frei fühlen. So wie als ich diese ganzen Sachen noch nicht hatte, wo ich einfach umziehen konnte oder einfach mal für ein paar Monate irgendwo hin, weiß ich nicht, irgendwie vielleicht so Mitte, Ende 20, so diesen Zustand, wo man noch nicht so viel angesammelt hat. Und bei Alexander war es im Prinzip genauso. Also wir haben uns von den ganzen Sachen immer mehr drückt gefühlt und waren nicht glücklich in der Situation, in der wir waren. Und irgendwann mal war es einfach so, wir müssen jetzt einen Radikalschritt machen. Es hat keinen Sinn mehr, so hin und her zu hadern, sondern wir machen jetzt einfach mal sowas.
So, jetzt entsteht, falls Sie jetzt erst eingeschaltet haben, jetzt, hier geht das Buch los. We are Gypsies Now. Ich möchte es Ihnen unbedingt ans Herz legen, weil es so schön ist. Es gibt es auch nicht als E-Book und das hat auch einen Grund, Das sind wunderschöne Zeichnungen. Es ist ganz sorgfältig ausgesuchtes, raues Papier. Ne?
Ja.
Man wird so, wenn man es noch nicht vorher war, dann wird man so bibliophil. Deine Zeichnungen. Und dann ist es nennt sich Graphic Diary, wenn man so will.
Ist ein Tagebuch.
Ja. Von genau diesem Plan. Ihr fühlt euch unzufrieden. Ihr macht einen Plan. Und ich habe hier gelesen, so da zum Ersten gehörte, wie war das denn? Erstens das Haus loswerden, steht auf diesem
genau.
Plan, ist auch alles so handschriftlich, nur wie man das selbst eben auch auf einem Plan machen würde.
Ja.
Und unglaublich schöne Zeichnungen. Man überlegt immer, ob man das so rausreißt und sich, was man natürlich nicht darf, aber bevor so ein Buch einfach so danach ein Jahr vielleicht ungelesen auf dem Regal steht und einstaubt, könnte man die eine oder andere Seite auch rahmen oder als Postkarte verschicken. Punkt 2, nur die Sachen behalten, die uns wirklich etwas bedeuten und sie in einem Lager verstauen. So, jetzt, wie geht man da vor? Finde ich ja super spannend. Da ist also eine volle Remise von zwei Künstlern, schöne Sachen, Dinge, die nicht unter Umständen wertvoll sind, aber so einen ideellen Wert haben. Wie seid ihr vorgegangen?
Oh, das war total anstrengend. Das war total anstrengend. Es hat 3 Monate gebraucht, 4 Monate. Und am Anfang denkt man natürlich so, wenn man anfängt, man braucht alles und nein, das brauchen wir, das müssen wir noch behalten, nein und das und Alex ist sowieso jemand, der irgendwie ganz schlecht loslassen kann von irgendwelchen Papierschnipseln und dann wird es aber so dermaßen erschöpfend, dass man dann rabiater wird. Also zum Beispiel die ganzen alten Vogue-Zeitschriften, wo man sicher ist, dass ich mir nochmal angucken werde und so, die mussten raus zum Beispiel. Oder Bücher, die man schon seit Jahrzehnten nicht gelesen hat, die man gelesen hatte. Und also diese ganzen Sachen, die man im Prinzip um sich herum hat, die man überhaupt nicht mehr anguckt, aber auch nicht loswerden möchte, die sind wir losgeworden. Mhm. Die Bücher, die uns wirklich was bedeuten. Also wir haben im Prinzip nur behalten, wir haben alle Möbel sind wir losgeworden, außer unserem roten Samtsofa, weil wir beide einstimmig meinten, nein, das müssen wir behalten.
Ihr habt alles auf eBay gesetzt,
ja.
Ne? Also tatsächlich ein Hausstand mit Schnicki, Schnacki, Brimsel und Bramsel
alles.
Auf eBay vertickt.
Ja, ja. Also so Gymnastikgeräte, ich hatte so einen Cross-Trainer.
Oh, sag nochmal Cross-Trainer.
Cross-Trainer.
Cross-Trainer. Super, American Girl.
Ja. Fernseher, Anlage, ich hatte so einen tollen Technics-Plattenspieler von Motte noch von früher. Also alle möglichen. Wir haben im Prinzip nur die besten Bücher, also die uns wichtigsten Bücher, Instrumente und Kunst.
Irgendeine behalten. Lampe habt ihr, glaube ich, noch behalten.
Und eine Lampe von Alexes Großmutter.
So, und viel, viel sicherlich auch weggeschmissen. Also ja. Man kann ja auch nicht alles verkaufen und man will sich auch nicht die Mühe machen wegen jedem Scheiß, dann nur weil er vielleicht 4 Euro bringen würde, dann das Ganze auf eBay und verschicken und gucken, ob das Geld eingegangen ist und so. Gut, ihr wart also...
Aber das haben wir schon gemacht. Also ich habe irgendwie alles, was irgendwie verkaufbar war, und die Leute kaufen ja auch die verrücktesten Sachen auf eBay, alles verkauft, weil wir kein Geld zurückgelegt hatten, um das zu machen. Okay. Also wir mussten im Prinzip mit dem Geld, was wir dadurch verdient haben und mit dem Geld, was wir da sowieso gerade verdienten durch irgendwelche Auftritte, damit fing es an. Also es war nicht so, dass wir gesagt haben, gut, wir haben jetzt irgendwie 10.000 Euro und damit können wir erstmal leben. Wir mussten von dem, was wir von dem Verkauf und was wir als nächsten Job irgendwie oder Auftrag bekommen haben, leben.
Hast du im Kopf, oder ist das indiskret, ich weiß nicht, wie viel hat die Auflösung eures Lebens eingebracht?
Oh, das weiß ich nicht, um ehrlich zu sein.
5.000, 10.000, 7.000 ungefähr?
Also 10 waren es nicht. Ich denke mal eher so 5 oder so. Also man kriegt ja nichts für die Sachen.
Ja, ja. Also, das ist wie auf dem Flohmarkt.
Ja, das ist schlimmer. Also man kriegt wirklich, das ist ein Apfel und ein Ei, was man von den Sachen bekommt. Das war auch nicht einfach. Also wir hatten teilweise Sachen, die schon relativ wertvoll waren, wo man gar nichts mehr, also irgendwelche alten Möbel oder so kriegt, also antiken Möbel kriegt man nichts mehr für.
Wir spielen jetzt, ich würde so gerne weiter, weil jetzt geht ja die Reise los.
Ja.
Andererseits, was wir jetzt in dieser Sendung nicht schaffen, das ist ja auch gut, dass dann die Leute vielleicht so neugierig sind und sich dieses Buch kaufen, das jetzt auch in Englisch oder auf Englisch erscheint, was
genau
natürlich schön ist, ne?
Im August, ja.
Im August, schön. Jetzt aber erstmal hören wir Musik, die du gemacht hast. Dein Soloalbum, das du nach deinem Geburtsort benannt hast, Tacoma. Und du hast dich für das Lied Tacoma entschieden. Danielle De Picciotto als Künstlerin, jetzt hier auch als Gast in der Hörbar. Der Song hieß Tacoma nach dem gleichnamigen neuen Album Tacoma. In eigener Sache möchte ich Because auch I Have Love am den nächsten Donnerstag promoten. Um 21:15 Uhr, 22:15 Uhr im RBB Fernsehen läuft wieder Stadtrat Hund, die vorletzte Folge. Mit dabei unter anderem Anna-Maria Mühe, mit der ich im Nikolaiviertel unterwegs bin, und Dieter Koslik, der Berlinale Chef, das ist wirklich sehr lustig gewesen. Mit dem bin ich rückwärts gegangen, aber das können Sie sich ja selbst ansehen. Und was ich ganz toll finde, die Künstlergruppe Innerfields, die durfte ich in ihrem Atelier besuchen. Das sind 3 Jungs, die machen wahnsinnig tolle Street Art, riesengroße Hauswände malen die an. Und das machen sie so schön und beschenken die Stadt damit so sehr. Also Stadtrat Hund, 21:15 Uhr am nächsten Donnerstag im RBB Fernsehen. Daniel, wer also sein Leben aufribbelt und das Ganze neu zusammensetzt, neu zusammenstrickt, ich kann mir vorstellen, dass ihr am Anfang wahnsinnig euphorisch losgelaufen seid, dass man erstmal denkt, yes, warum denn nicht schon viel eher und toll, oder?
Ja, das war ganz wunderbar. Das erste Jahr dachten wir, mein Gott, wozu ein Zuhause? Man hat keine Kosten, man lernt andauernd Leute kennen.
Man muss doch aber essen und trinken und schlafen. Wo habt ihr geschlafen und wovon habt ihr euer Essen bezahlt?
Naja, also wir müssen im Prinzip immer ein Jahr im Voraus planen. Also sonst kannst du ja kein Loch dazwischen entstehen lassen. Das heißt, wir hatten ein Jahr im Voraus geplant. Wir haben dann als erstes in Wien an einem Film gearbeitet, Filmmusik gemacht. Dann waren wir auf Tournee und haben unsere neue Platte vorgestellt. Und dann waren wir in Prag und haben da eine Residency angeboten bekommen für 3 Monate, wo wir ein Kunstwerk gebaut haben. Also das müssen wir nach wie vor so machen, dass wir immer ein Jahr im Voraus alles planen, damit wir wissen, wo unser Geld herkommt und wo wir vor allem auch wohnen oder wo wir irgendwie übernachten. Weil wenn du keine Wohnung, kein Zuhause hast, dann wird es wahnsinnig schnell sehr teuer, weil da musst du ein Hotel buchen, falls du jetzt nicht was hast, ne? Und das war toll. Also die ersten 1,5 Jahre waren wirklich sehr euphorisch.
Wir reden vom Jahr 2010, muss ich dazu sagen. Da habt ihr euch entschlossen, ne? So, also es ist genau, im Juli war es auch.
Ja.
Es ist jetzt genau 5 Jahre her.
Ja, genau.
Das Buch behandelt die ersten 1,5 Jahre eurer Reise. Was ist denn nach einem Jahr passiert?
Also wir hatten die 18 Monate ausgesucht, weil Alexander war dem Ganzen etwas skeptisch gegenüber. Er ist ja ein echter Berliner. Und er meinte, ich weiß nicht, ob ich damit klarkomme, kein Zuhause zu haben. Deswegen möchte ich gerne eine Grenze haben, dass wir sagen, wir machen das nur für 18 Monate. Nach 18 Monaten waren wir aber so immer noch so euphorisch, dass wir gesagt haben, egal, wir werden immer so bleiben. Und ja, haben das dann weitergemacht quasi.
Wieso habt ihr euch nicht gegenseitig die Köpfe eingeschlagen? Ich meine, ihr seid beide Alpha-Tiere und kreativ und sich die ganze Zeit umeinander rumzuhaben und auch die Launen des anderen und sich nicht ablenken zu können durch gemeinsame Freunde oder weiß ich nicht. Wie habt ihr das geschafft?
Ja, also das ist eine Kunst, sagen wir mal so. Wir haben sehr, sehr viel lernen müssen für uns. Also im Prinzip Nomade bedeutet, diszipliniert zu sein, in jeglicher Hinsicht.
Was heißt das auf den Tag bezogen?
Also wir haben angefangen zu meditieren, ganz viel. Wenn wir morgens irgendwie aufstehen, meditieren wir erstmal, damit man irgendwie so in sich geht, weil darum geht's eigentlich. Man muss in sich gehen. Man kann nicht sich von dem Äußeren beeinflussen lassen, weil sonst bringt man sich tatsächlich um. Alex ist ja auch sehr groß und wir sind jetzt seit 5 Jahren immer zusammen in einem kleinen Zimmer, also jeweils in einer anderen Stadt oder Land, aber wir sind ja, also das ist nicht ohne.
Du meinst, vor dieses ist nicht groß, das passt eigentlich gar nicht. Du meinst, wenn er nicht meditieren würde, hätte er dich bereit schon umgebracht.
Oder ich ihn.
Okay, also das gehört zu eurer Struktur.
Kopfhörer sind toll.
Aber damit jeder ungestört auch die Geräusche des anderen nicht so wahrnimmt.
Genau.
Denn das kann ja auch, zum Beispiel, wenn man jemanden sowieso gerade doof findet und der isst zum Beispiel eine Banane, ne? Oh, ganz schlimm. Auch ein Apfel. Oh Gott. So, das heißt, ihr fangt morgens an zu meditieren.
Genau.
Dann habt ihr danach auch noch ein Ritual? Geht die Struktur weiter?
Also meistens ist es irgendwie so, dass wir erstmal dann beide am Computer sitzen.
Macht ihr Sport sowas?
Sport machen wir auch, ja, ganz viel. Also wir sind vegan geworden inzwischen, weil die ganzen unterschiedlichen Länder mit den unterschiedlichen Essen und so, ich bin dann irgendwann mal krank geworden. Also man muss wirklich extrem diszipliniert sein. Wir trinken nicht mehr, wir machen sehr viel Sport. Also ich mache Yoga und Alex macht seine Exercises. Und wir versuchen irgendwie, wenn wir länger als 2 Wochen irgendwo sind, im Sportstudio zu sein, damit wir da... Also solche Sachen sind wirklich wahnsinnig wichtig.
Wie lang geht denn diese Reise? Also erstmal, was sucht ihr? Sucht ihr denn einen perfekten Platz zum Wohnen, zum Leben oder geht es nach dem Prinzip, der Weg ist das Ziel?
Inzwischen ist es beides. Also das ist irgendwie nach, sagen wir mal, 3 Jahren plötzlich wirklich so eine ganz große Frage geworden von uns, weil wir haben gemerkt, dass wir es vermissen, ein Zuhause zu haben und dass Reisen auch wahnsinnig anstrengend ist. Also eigentlich ist es sogar sehr ungesund. Also für den Körper ist die ganze Zeit ununterbrochenes Fliegen oder Reisen oder andere Temperaturen wirklich schlecht. Das Immunsystem wird angegriffen. Das ist, haben wir dann auch zu spüren bekommen. Wir wollen gerne uns wieder irgendwo niederlassen, wobei wir eigentlich immer irgendwie reisen werden, weil inzwischen durch diese Reise wir so viele Kontakte gemacht haben und Freunde und alle möglichen Aufträge gemacht, dass wir natürlich aus diesen ganzen Orten jetzt nachfolgende Aufträge bekommen.
Schön, ja, toll.
Und das heißt, wir haben jetzt irgendwie in unterschiedlichsten Städten wirklich tolle Freunde, die wir natürlich dann genauso vermissen wie auch die Freunde, die wir in Berlin haben. Also in der Hinsicht ist es eigentlich irgendwie noch komplizierter geworden als vorher. Aber andererseits suchen wir immer noch das Gleiche wie am Anfang. Ein Ort, wo wir als Künstler leben können und im Prinzip davon überleben können, Künstler zu sein. Und das ist grundsätzlich überall schwierig.
Wir haben leider keine Zeit mehr, deswegen klingt jetzt diese letzte Frage, wird wahrscheinlich wahnsinnig kitschig klingen und komisch und konstruiert, aber wärst du denn bereit, von Leuten, die jetzt Verantwortung für die Kulturhygiene dieser Stadt haben, um es mal so zu formulieren, mit denen zu sprechen oder beziehungsweise ein paar Leute von früher zusammenzuholen, um vielleicht so eine Infrastruktur wieder in dieser Stadt entstehen zu lassen, die Kunst so ein bisschen wachküsst, die der Kultur irgendwie neue Wege bereitet. Wärst du bereit dafür oder hast du mit Berlin in dem Punkt abgeschlossen?
Ich glaube, dass ich inzwischen irgendwie so ein Netzwerk aufgebaut habe, ein internationales, dass man, glaube ich, weil es so viele Leute in unterschiedlichen Orten genauso geht wie den Leuten in Berlin, dass ich auf alle Fälle im Prinzip, wo auch immer ich mich niederlasse, dieses Netzwerk leben lassen möchte. Also im Prinzip eine internationale Künstler Vereinigung, Austausch, irgendwas aufbauen, wo man sich gegenseitig unterstützen kann, wegen diesem Zeitphänomen. Weil es ist, wie gesagt, nicht ein Berlin-Problem, sondern ein internationales. Und ich glaube, es kann nur verändert werden, indem man wieder den Zusammenhalt hat, wie damals in den 80ern. Mit den neuen Umständen, mit den neuen Leuten, mit den neuen Generationen, dass man irgendwie was Neues entstehen lässt. Und auf alle Fälle auch in Berlin, weil ich meine, Berlin ist mir nach wie vor auch sehr wichtig.
So, Leute, kauft. Also Sie hören ja, dass Sie inzwischen mit dem Kauf dieses Buches tatsächlich auch ein Künstlerpaar finanziell unterstützen, das für das Gute um die Welt reist. Davon mal abgesehen, ist das ein großartiges Geschenk für Sie selbst oder aber auch für Freunde. We Are Gypsies Now. Ein wundervolles, ja, eine Graphic Novel, ein Graphic Diary, ganz schöne Zeichnungen. Zu Gast ist und war heute Daniel De Picciotto. Der letzte Song, den du mitgebracht hast, kommt von Gudrun Gut. Er heißt Ambition. Gudrun ist auch jemand, bei dem sich ganz viele, ja, wie soll man sagen, Biografien, irgendwie ein Mensch, bei dem sich viele Biografien treffen, ne, die viel angestoßen hat.
Eine der größten Inspirationen, die ich getroffen habe in meinem Leben.
Ich danke dir für die Inspiration, die du uns gegeben hast.
Und ich danke dir.
Wünsche Ihnen zu Hause noch einen schönen restlichen Sonntag. Tschüss.
Tschüss.
Radio 1. Hörbar Rust.